Lass uns einfach beten, weil das letzte Lied ist einfach so bewegend. Oh Jesus, ich danke dir für die Botschaft von alle drei Lieder, aber insbesondere von den letzten her, was du für uns gemacht hast am Kreuz. Herr, dass du nicht im Grabe geblieben bist, sondern dass du auferstanden bist. Und Herr, durch dich haben wir Leben, haben wir Hoffnung, haben wir eine Ewigkeit mit dir in den Himmel und hier auf die Erde in den neuen Jerusalem. Danke dir, Jesus, dass du den Feind besiegt hast, unsere Sünde, unseren alten Leben besiegt hast und uns frei gemacht hast, uns neu gekauft hast. Danke, Herr, dass du uns befreist. Wir lieben dich, Jesus, und heißen dich willkommen an diesem Ort, in diese Gebäude, unter deine Kinder. Wir heißen dich willkommen und wir wollen von dir hören, wir wollen deine Stimme erkennen und in dir wachsen, in dir weitergehen, tiefer gehen, höher gehen, breiter gehen, dich immer besser und immer näher kennenlernen. Danke, Jesus, für diesen Tag, für diese kostbare Zeit zusammen. Im Namen Jesu. Und die Gemeinde sagt, Amen. Halleluja. So. Am Anfang, heute habe ich erstmal einen Witz. Weil ich glaube, es passt einfach zu dem Predigt. Das habe ich mal in meinem Urlaub gehört und ich habe ja richtig hart gelacht und ich hoffe, dass ihr auch dabei lachen müsst, weil es auch mit der Predigt etwas zu tun hat. Es gab zwei Frauen, das ist ziemlich laut. Mache ich euch taub damit? Okay. Das ist gut. Es gab zwei Frauen in einem Dorf und so ein kleines Dorf wie Heuchelheim, die war nicht so groß. Jeder kannte einander und ja, es war so ganz familiär. Aber diese beiden Frauen, die haben einander nicht wirklich gemocht, die haben immer wieder Stress gehabt und die eine Frau hat eine Hase besitzt als Haustier und die war sie immer frei rumlaufen im Garten und so. Und die andere Frau, ein Hund. Und eines Tages, die Frau, die Besitzerin von die Hase, sie war weg, einkaufen oder so. Und zu den Horror, den Hundbesitzer, sah sie ihren Hund vorne im Garten mit der Hase tot. Aber richtig tot. Und er ist bald da dran, die Hase zu fressen. Und sie rennt draußen mit der Besen in der Hand. Und sie denkt, was kann ich machen, was kann ich machen? Und haut den Hund mit der Besen weg. Lass ihn, das ist die Hase von der Nachbar. Wir haben immer wieder Stress, ich brauche keinen Stress mehr mit ihr. Lass es. Und ähnlich ist der Hund weggegangen, hat die Hase auf den Boden gelegt. Und sie hat sich schon gewundert, hat die Hase angeschaut, die war voller Dreck, voller Erde und Blut und sah nicht gut aus. So, das ist schrecklich. Da hat sie der Hase hochgehoben, mit der Besen ins Haus reingebracht, in der Badewanne gesetzt und dachte, okay, ich putze diese Hase richtig, richtig gut. Und dann, ich stecke das wieder rein in den Käfig und ich hoffe, dass der Nachbar erstmal nichts merkt und dass wir vielleicht diesen Stress vermeiden können. Das ist ein blöder Plan, aber sie stand unter Stress und hat nicht klar gedacht, hat dann die Hase mit der Dusche geputzt, geputzt, geputzt. Dann ist ihr noch eingefallen, was könnte ich noch machen? Dann hat sie den Föhn genommen, hat das Ding geföhnt, so richtig gekämmt. Es sah dann richtig gut aus, sah sogar lebendig aus. Hat es dann hochgehoben, wieder zum Käfig gebracht, reingesetzt, als ihr Nachbar noch weg war. Und hat dann die Tür zugemacht, dachte, okay, ich hoffe, dass jetzt alles gut ist. Und vielleicht denkt sie, der Hase hat einfach hier irgendwie im Käfig in der Nacht gestorben oder ich weiß, was weiß ich, aber sie wird niemals wissen, dass es mein Hund war. Und dann geht sie in ihrem Tag, sie macht ihre Sachen zu Hause und ist am Arbeiten und hat fast von der Situation vergessen. Und dann kommt die Nachbarin heim und nicht ein paar Minuten später stand die Nachbarin an der Zaun, so vom Garten und ruft rüber, oh, du musst kommen, du musst kommen, du musst kommen. Sie rennt draußen und sieht den Nachbarn, steht da, keine Blut im Gesicht, komplett weiß. Ich meine, so richtig weiß, keine Farbe mehr im Gesicht. So alle Blut weg. Und steht so wirklich erschrocken da. Sie sagt, was ist los? Was ist los? Meine Hase! Meine Hase! Meine Hase! Ja, was ist mit deiner Hase? Was ist los? Die ist vor 2 Wochen gestorben und wir hatten ihn begraben und er lebt wieder! Ja, ich habe gelacht, sehr gut. Ich fand den Witz einfach klasse, weil erstmal ich habe richtig hart darüber lachen müssen, aber zweitens, es passt zu dieser Bibelgeschichte von heute. Sagt mit mir, sie ist nicht tot, sie schläft nur. Sagt mal mit mir, sie ist nicht tot, sie schläft nur. Dann habt ihr es ganz leise gesagt zumindest. Es gibt doch diese Geschichte, ich glaube, ihr kennt es alle, wo Jesus gebeten wird, von einem Mann namens Jairus bei ihm nach Hause zu kommen, weil seine Tochter angeblich gestorben ist oder bald davor ist. Und auf dem Weg dorthin passiert ja einiges und es kommt ja auch die Nachricht an, das Mädchen ist doch gestorben. Und Jesus geht doch hin und sagt diese einfach bekannte Worte, sie ist nicht tot, sie schläft nur. Und ich lese es vor. Matthäus 9, das fängt bei Vers 18 an. Während Jesus dies zu ihnen redete, siehe, da kam ein Vorsteher herein, also ein Leiter von der Gemeinde, und warf sich vor ihm nieder und sprach, meine Tochter ist eben jetzt verschieden, aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie leben. Und Jesus stand auf und folgte ihm und seine Jünger. Und siehe, eine Frau, die 12 Jahre Blutflussung war, trat von hinten heran und rührte die Quaste seines Gewandes an. Denn sie sprach bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt werden. Jesus aber wandte sich um, und als er sie sah, sprach er, sei guten Mutes, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Und die Frau war geheilt von jener Stunde an. Und als Jesus in das Haus des Vorstehers kam und die Pfeife und die lärmende Volksmenge sah, sprach er, geht fort, denn das Mädchen ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lagten Jesus aus. Als aber die Volksmenge hinausgetrieben war, ging er hinein und ergriff sie bei der Hand. Und das Mädchen stand auf. Und die Kunde hiervon ging hinaus in jene ganze Gegend. Ich fand diese Geschichte und ich finde es immer wieder ermutigend, weil jemand, der wirklich eiskalt tot ist, Jesus sagt, sie ist nicht tot, sie schläft nur. Mein Thema für heute ist Erweckung. Das ist fast immer mein Thema, weil das einfach das ist, was Gott mir auf den Herzen legt. Und ich glaube, es gibt so viele Botschaften zu diesem Thema, den wir hören müssen. Aber es geht nicht um das einfach das Hören von einem Predigt, sondern die Veränderung unseres Lebens, unserer Sinne, wie wir denken, dass wir uns zu Jesus hinwenden, dass wir ihm noch mehr lieben, weil wir immer noch mehr verstehen, wie sehr er uns liebt. Erweckung. Ich glaube, keiner braucht, dass ich jetzt sage, was es nicht ist. Ich muss wahrscheinlich keine Liste hier schreiben mit euch, was Erweckung nicht ist oder was es nicht bedeutet, erweckt im Glauben zu sein. Das brauchen wir nicht. Wahrscheinlich, weil wir es alle kennen, wie es sich anfühlt, eingeschlafen zu sein. Ich meine jetzt im Glauben. Vielleicht kennst du es nicht, aber ich glaube, alle von uns kennen so Höhen und Tiefen mit Jesus. Und Höhen und Tiefen zu haben, bedeutet nicht unbedingt, dass man mal wach war, erweckt war und dann wieder eingeschlafen ist. Das kann auch bedeuten, einfach den Weg mit Jesus zu gehen. Manchmal ist es einfacher, manchmal stehst du im Sieg, manchmal bist du wirklich auf dem Boden und die meiste Zeit verbringst du entweder klettern oder runterkommen. Aber ich meine damit nicht das, sondern die Tiefpunkte. Ich meine damit, eingeschlafen zu sein. Viele von uns kennen das wahrscheinlich. Vielleicht gibt es ein paar unter uns, die wirklich Vollgas mit Jesus gegeben haben seit dem Tag, wo sie Jesus kennen. Und das ist super. Aber wenn du es vielleicht schon mal kennst, was es bedeutet, vielleicht dein Interesse an den Herrn ein bisschen zu verlieren, deine Freude am Herrn zu verlieren, ein bisschen einzuschlafen, nicht mehr die Interesse an ihm so zu haben, keine Lust auf die Bibel, keine Lust auf Gemeinschaft, keine Lust auf den Herrn. Vielleicht kennst du das. Und falls ja, egal ob das in der Vergangenheit war oder jetzt der aktuelle Stand in deinem Glauben ist, will ich dich heute ansprechen und will uns alle ermutigen. Es gibt diesen Spruch im Englischen, die heißt, no repentance, no revival. Das heißt, kein Umkehr, keine Erweckung. Kein Umdrehen, in die andere Richtung gehen, keine Erweckung. Der Albert Einstein hat mal gesagt, es ist der Wahnsinn, das Gleiche immer wieder zu machen und dabei andere Resultate zu erwarten. Das ist Wahnsinn, das Gleiche zu machen, wie du es immer gemacht hast, aber trotzdem andere Resultate zu erwarten. Ein Zitat von Albert Einstein. Und das stimmt. Wenn du ungesund isst, keinen Sport machst, wirst du fett, wirst du übergewichtig, wirst du ungesund. Und wenn du den Ziel hast, aber schlank zu sein und fit zu sein, aber machst keinen Sport und isst ungesund, dafür ändert sich nichts. Und ich glaube, im Glauben ist es nicht viel anders. Das Wort Buße, ich glaube, viele von uns haben ein sehr schlechtes Bild davon. Wir sind wahrscheinlich ein bisschen falsch eingeprägt da, was Buße bedeutet. Uns bei dem Herrn zu entschuldigen, unsere Sünde bekannt zu machen, zu erkennen, wo wir es, ja, sag ich mal, verbockt haben, wo wir es einfach nicht geschafft haben, wo wir auch mit unserem Verstand dabei für das Falsche entschieden haben, das bekannt zu machen. Aber ich glaube, viele haben den Bild von das Wort Buße, dass es bedeutet einfach, dass ich mich wirklich schlecht fühle und einfach eine ganz schlechte Zeit habe und es geht mir nicht gut und ich muss da zu den Herrn gehen und mich, ja. Ich glaube, dabei ist es ein bisschen anders. Buße bedeutet umkehren. Wenn der Herr mit seinen Fingern in deinem Leben irgendwo anzeigt und sagt, hier oder da ist es nicht in Ordnung, es bedeutet einfach da in diesem Moment zu sagen, Herr, ja, doch, du hast recht. Ich wende mich jetzt wieder um dir zu. Ich schaue jetzt wieder auf dich. Und dabei kann es auch Tränen geben. Dabei kannst du dein Herzen auch ausschütten zu ihm. Es kann auch emotional werden. Aber Umkehr, Buße, ist nichts Schlechtes. Es ist nichts Negatives, sondern es ist befreiend. Und wenn der Heilige Geist dir dazu führt, ich verspreche euch, es ist kein Verdammnis. Und ich glaube, in die Gemeinden und in unseren persönlichen Beziehungen zu dem Herrn zuallererst, haben wir das oft verwechselt, dass wir Verdammnis predigen anstatt Buße, umkehren. Der Heilige Geist, der verdammt nie. Der kommt nicht zu dir als ein Kind Gottes und verdammt dich, sondern wie ein Vater. Er sagt, hey, meinst du nicht an dieser Stelle, du solltest zu mir umkehren? Der kann auch laut sprechen. Ich habe es auch erlebt, dass Gott mir wirklich Türen zugemacht hat und gesagt hat, nein, in die Richtung laufst du nicht, in die Richtung gehst du nicht. Der kann das auch ganz sanft machen. Und etwas, den ich von Jesus kenne, den ich liebe, ist, Jesus kann dir sagen, wo du falsch liegst und trotzdem fühlst du dich dabei ermutigt. Es ist so krass, wie Jesus das machen kann. Und wenn ein Mensch wie Jesus ist, vielleicht hast du das von einem anderen Bruder oder Schwester im Herrn erlebt, die haben dich sogar korrigiert in irgendeiner Sache, aber dabei ging es dir nicht schlecht, sondern es hat dich auferbaut, es hat dich ermutigt, es hat dich verbessert und weitergebracht. Und so ist der Herr. Er ist ein Vater. Ja, er kann hart sein, wenn er es muss, aber das mag er nicht. Wenn es anders geht, dann anders. Umkehren ist einfach zurück zu unserem Vater rennen. Und ich glaube, Umkehr ist der Fundament von Erweckung. No repentance, no revival. Keine Umkehr, keine Erweckung. Umkehr ist die Fundament von Erweckung. Wie ich gesagt habe, wir brauchen keine lange Definition, was es bedeutet, nicht erweckt zu sein, eingeschlafen zu sein. Aber was bedeutet es, erweckt zu sein? Wenn wir eingeschlafen sind, sind wir desinteressiert. wollen wir nicht wirklich viel Zeit mit der Herr verbringen. Wir hätten lieber Fernsehen geschaut oder irgendwas anderes gemacht. Und ich sage nicht dabei, dass es schlecht ist, Spaß zu haben. Versteh mich bitte nicht falsch und bitte steck kein Wort in meinen Mund, den ich nicht sage. Sondern ich meine, wenn wir wissen, was eigentlich dran ist, mit dem Herrn zu sein, aber wir wollen es nicht. Da sind wir eingeschlafen, da müssen wir wieder aufstehen. Und der Herr hat mir einen Schlüssel gegeben. Diese Woche hat er mir was gezeigt. Und das kommt von Psalm 37. Das kennen wir alle. Die meisten von uns ist in der Muttermilch drin. Aber es ist so wichtig. Und da steht so viel Kraft und so viel Wahrheit drin. Will ich einfach lesen. Psalm 37, das ist der Vers 4 und 5. Und da heißt es: Und habe deine Lust am Herrn. In anderen Übersetzungen heißt es: Deine Freude am Herrn. Habe deine Lust am Herrn, habe deine Freude am Herrn. So wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn. So wird er handeln, wird er eingreifen für dich. Und der Schlüssel, den ich da drin sehe, ist folgendes. Freue dich am Herrn, hab deine Freude am Herrn, gleich er wird geben. Und ich habe was dabei gemerkt. Wenn ich mich an den Herrn freue, ich freue mich nicht so sehr drauf, dass er mir was gibt. Meine Riesenfreude ist nicht in der allerersten Stelle das, was er mir gibt, sondern dass er gibt. Dass ich den Herrn am Arbeiten sehen darf. Dass ich ihm aktiv sehen darf. Wie krass ist das, eine Beziehung mit dem lebendigen Gott zu haben, zu sagen, wenn ich mich an ihn freue, dann darf ich dabei sehen, wie Gott mir was schenkt. Und meinen Papa in Bewegung zu sehen, sozusagen, wie er mir was schenkt, das ist meine größte Freude. Krasse Gedanke. Der zweite Schlüssel, vertraue ihm deine Wege. Gib ihm alles. Sag es nicht mehr, es ist mein Leben und ich muss das und das noch hinkriegen, bevor ich sterbe, sondern Herr, alle meine Tage sind in deiner Hand. Vor 2 Wochen stand ich in der Küche und habe gekocht und war richtig lustig drauf und habe irgendwas da gemacht, wie ich so immer bin. Der Silas kennt mich, wie ich in der Küche bin, wie ich singe und so. Und da kam eine Frau rein mit ihr Handy und hat gesagt, Patrick, schau. Ich wusste, etwas war los. Ich habe es angeschaut, eine SMS aus Amerika von einer guten Freundin von uns, aus der Gemeinde von Meredith, die Jugend kennen Meredith. Und ich stand da, Anna, ich wollte, dass du es nicht über Facebook erfährst, sondern dass du es persönlich von mir hörst. Heute ist der Mike Jeffords, ein junger Mann, ich glaube 37 Jahre alt, ein Freund von mir, ist er bei Sekundenschlaf auf der Weg zur Arbeit in einen Baum gefahren, direkt gegen einen Baum gefahren und ist plötzlich gestorben. Weg. Und das war ein Mann Gottes. Ich meine, ein wirklicher Mann Gottes, der gebrannt hat für den Herrn. Du bist morgen nicht versprochen. Ich bin morgen nicht versprochen. Es kann sein, dass ich nächste Woche nicht da bin oder dass du nicht da bist. Es wäre gut, wenn du jetzt und wenn ich jetzt all meine Wege, all meine Gedanken dem Herrn überlasse und sage, wenn der Herr will, werde ich das und das machen. Wenn der Herr will, er besitzt mein Leben. Und merkt ihr, das sind 2 Schlüssel. Freue dich am Herrn, er wird geben. Vertraue ihm deine Wege, er wird handeln, er wird eingreifen. Letzte Woche habe ich ein Gespräch mit jemandem gehabt, wo sie eine wirklich schlechte, schwierige Situation stehen. Wir haben gebetet und dann habe ich dieser Person gesagt, und jetzt musst du glauben, dass Gott für dich eingreift und was macht. Und dann hat diese Person gesagt, ja, ich weiß es nicht, manchmal tut er es und manchmal tut er es nicht. Und dann habe ich gesagt, nein, Gott wird eingreifen. Das ist ein Versprechen in der Bibel. Es steht in Psalm 37, dass er dich nicht verlassen wird und dass er durchbrechen wird. Das bedeutet nicht, dass du nicht leiden wirst, dass dir nichts Schlechtes passieren darf. Aber halt, wenn es passiert, weißt du, wer bei dir steht. Weißt du, wer in dir lebt, wer eingreifen wird, wer für dich handeln wird, weil du ihm dein Leben anvertraut hast. Das ist ein Versprechen. Und wir kommen Gott viel zu kurz, wenn wir ihm das nicht zutrauen. Halleluja. Halleluja. Gott wird eingreifen. Vertraue ihm deine Wege. Das ist der Schlüssel zu einem erwecktes Leben. Willst du brennen für den Herrn? Willst du voller Leidenschaft für den Herrn sein? Vertraue ihm deine Wege. Vertraue ihm dein Leben an. Und ich meine nicht nur ein Gebet sagen, Herr Jesus, sei mein Retter und Herr, aber diesem Wort Herr, was bedeutet das? Wir reden so sehr und so viel von Jesus, der Retter, und das ist er, und das können wir gar nicht genug sagen. Aber dabei vergiss nicht, dass Jesus der Herr ist. Dass er der König ist, dass er das Sagen hat, dass er zu entscheiden hat, dass er auf dem Thron sitzt und regiert. Dass er souverän ist, dass er heilig ist und dass er dich liebt. Halleluja, ich freue mich. Das ist gut zu wissen, dass ich einen Papa im Himmel habe, der für mich sorgt und der mich liebt. Und das bedeutet es, erweckt in meinem Glauben zu sein, mit diesem Gott zu leben, ihm wirklich zu vertrauen, ganz praktisch, auf der praktischen Niveau, Tag für Tag mit Jesus leben, mit Jesus unterwegs sein. Das tägliche Leben mit ihm kommt natürlicher, wenn wir ihm vertrauen. Ich weiß, wir haben ein paar Musikanten hier in der Gemeinde und sie können ja alle sagen, ja, als ich angefangen habe, die Gitarre zu spielen oder die Bratsche oder Flöte oder Schlagzeug oder Klavier, am Anfang war es echt komisch, meine Finger so zu bewegen. Das war nicht leicht. Das war irgendwie... Es hat nicht so gepasst und ich dachte vielleicht bin ich gar nicht begabt. Vielleicht soll ich jetzt lieber aufhören. Aber die dran geblieben sind, vielleicht bist du kein Mozart. Aber es ist dir heute natürlicher, als es vor x Jahren war. Heute ist es dir natürlicher und in dem Sinne einfacher. Wenn wir Jesus vertrauen, Tag für Tag, kommt es dann natürlicher. Es ist wie Klavierspielen. Die Finger bewegen sich einfacher, weil du ihn kennst. Du weißt, wie er tickt, mehr und mehr. Du lernst mehr von seinem Herzen kennen. Und es ist so krass. Egal, wie lange du mit Jesus unterwegs bist, er verändert sich nicht, aber er ist so groß, dass es nie unmöglich für ihn sein wird, uns zu überraschen. Das will ich einfach da in der Predigt reinwerfen. Egal wie lange du mit ihm unterwegs bist, egal wie natürlich es für dich ist und egal wie gut du glaubst, dass du Gott kennst, kann er dich immer wieder überraschen. Das passt zu der Predigt nicht, aber vielleicht war das für irgendjemanden. Bitte nimm das mit dir heim und sei ermutigt. Menschliches Streben und Denken ist nicht mehr mein Go-To, meine erste Option. Menschliche Weisheit ist nicht mehr mein Go-To, mein Plan A. Und Gott ist auch dabei für mich, nicht mehr einen Plan B oder Plan C oder Plan X, sondern er ist mein Plan Alpha und mein Plan Omega. Ich fange mit ihm an und ich ende mit ihm. All meine Tage, all mein Leben steckt in seiner Hand. Amen. Amen.